Jörg Hehner, geboren in Darmstadt, liest jetzt über Zielvereinbarungen. Zielvereinbarungen sind eine Alternative zur bürokratischen Führung durch Rechtsvorschriften und Detailanweisungen und eine Weiterentwicklung der herkömmlichen Form der akademischen Selbstabstimmung. Sie beschreiben Aufgaben und dazu erbringende Leistungen. Und sie enthalten Angaben über die dafür erforderlichen Mittel. Zielvereinbarungen setzen also Leistungen und Prozesse in Beziehung zu erwünschten Zielen, zu dem, was als Prioritäten und Posterioritäten definiert wurde. Aber sie verbinden Leistungen und Prozesse auch mit bestimmten Ressourcen, Zeiträume und Modalitäten der Aufgabewahrnehmung und mache diese dadurch bewertungsfähig. Das stimuliert zielführendes Handeln und Entscheiden auf aller Ebene. Auf der Ebene der einzelnen Lehrstühle und Institute, die Vereinbarungen mit dem Fachbereich bzw. der Fakultät schließen. In den Fakultäten selbst die Verträge mit der Hochschulleitung aushandeln und schließlich auf der Ebene der Hochschulleitung, die zusammen mit dem Hochschulrat gegenüber dem Land als Vertragspartner auftritt und mit dem Ministerium entsprechende Vereinbarungen über die von der Hochschule als Ganzes zu verfolgende Ziele abschließt. Ob hochschulintern oder zwischen Staat und Hochschule abgeschlossen, Zielvereinbarungen gehorchen auf jeder Ebene dem alten Prinzip der Vertragsgestaltung, do ut des. So erfolgt die Zuweisung von Ressourcen auf der Grundlage von Leistungszusage für einen bestimmten Zeitraum. Für diesen Zeitraum besteht Planungssicherheit. Solange Zielvereinbarungen gelten, müsse die erforderliche und vereinbarte Ressource auch tatsächlich verfügbar sein. Wer diese Planungssicherheit gewährt, hat im Gegenzug ein berechtigtes Interesse an verbindliche qualitative und quantitative Angabe darüber, welche Leistungen in welchem Zeitraum zu erbringen sind und welches Ergebnis erzielt werden soll. Dabei darf selbstverständlich das Kind nicht mit dem Bade ausgeschüttet werden. Für wissenschaftliche Leistungen ist immer noch ein Freiraum für das Unerwartete, nicht vorherbestimmte oder Ungeplante erforderlich. Auch hierfür muss es Zeit, Sach- und Geldressource geben, die bedingungslos, zumindest über einen Vertrauenszeitraum in welch, zugewiesen werde. Grundsätzlich aber gilt, das gegenseitige Geben und Nehmen ist auszuhandeln, nicht ein für alle Mal, aber immer befristet und mit der Möglichkeit zur Korrektur. Zielvereinbarungen sind also immer von begrenzter Dauer. Sie sind mit Anreize und Sanktionen verbunden und sie entstehen in einem iterativen Verfahren, das grundsätzlich offen ist für neue Prioritätensetzungen und Zielentwicklungen. Also besteht nach Ablauf eines bestimmten gemeinsamen vereinbarten Zeitraums immer die Möglichkeit, Ergebnisse und ihre Wirkungsweisen zu bewerten und neue Zielvereinbarungen auszuhandeln. Zielvereinbarungen setzen eine regelmäßige Zielüberprüfung voraus, welche die Prämisse, den Fortschritt und die Realisation der Zielvereinbarungen berücksichtigt. Die Resultate der Zielüberprüfung und der Zielerreichung bilden dann die Ausgangsbasis für den Abschluss von Zielvereinbarungen in einer nächsten Runde. Ergebnisse müssen also evaluiert und Zielvereinbarungen in einem engen Zusammenhang mit einem weiteren System der Qualitätssicherung gesehen werden. Das heißt aber auch, dass die vereinbarten Ziele und Leistungen folgende Anforderungen genügen müssen. Sie müssen überprüfbar sein und die Vertragspartner auf der operativen Ebene müssen die vereinbarten Zielwerte oder Maßnahmen mit ihrer Kompetenz und mit den ihnen verfügbaren Mitteln auch tatsächlich erreichen, beeinflussen bzw. durchführen können. Das erfordert eine auf konkrete Handlungsanliegen fokussierte Auswahl pragmatisch operationalisierbarer, realistischer und in sich weitgehend konsistenter Zielinhalte. Für die jeweiligen Ziele müssen zudem möglichst eindeutige Prüf- und Messkriterien gefunden werden. Dabei kann es sich bei Mengenzielen um relativ einfache quantitative Zielwerte und entsprechende Kennzahlen handeln. Sofern mit Zielvereinbarungen auch Prozesse gesteuert, Aktivitäten stimuliert und Bemühungen honoriert werden solle, sind quantitative Kennzahlen durch qualitative Indikatoren zu ergänzen. Die zielorientierte Aktivitäten, zum Beispiel im Bereich der Qualitätssicherung, in der Lehre oder in der besseren strategischen Positionierung von Forschungskapazitäten, abbilden könne. In jedem Fall aber ist ein strategisches, akademisches Controlling erforderlich. Das Durchlaufende soll ist vergleiche den Grad der jeweiligen Zielerreichung und der Faktoren für mögliche Misserfolge offenlegen. Eins muss bei all dem deutlich hervorgehoben werden. Einseitige Ziel- und Leistungsvorgabe ohne gegenseitige Abstimmungen und Vereinbarungen darf es nicht geben. Weder innerhalb einer Hochschule zwischen den verschiedenen Leitungsebenen noch im Verhältnis zwischen dem Staat und einzelne seiner Hochschulen. Schließlich geht es nicht um Zieldiktate, sondern um Kontrakte, also vertraglich vereinbarte Leistungen und Gegenleistungen. Erst dann leistet die Zielvereinbarung das, was in Hochschulen anderweitig nur schwer zu verwirklichen ist. Eine enge Verbindung von Managementanforderungen und akademischer Kultur bei der Organisation von hochschulinternen Planungs- und Entscheidungsprozesse. Daher geht es beim Abschluss von Zielvereinbarungen auch nicht darum, Kollegialorgane auszuhebeln. Zielvereinbarungen können bottom-up entwickelt und von Kollegialorganen vorbereitet werden. Die Verantwortung für die Umsetzung aber ist stets bei Einzelpersonen mit Leitungskompetenz festzumachen. Das kommt sinnfällig darin zum Ausdruck, dass Zielvereinbarungen durch persönliche Unterschriften besiegelt werden sollten. Partizipation. Neben veränderten Wahlmechanismen und neuen Instrumenten der Koordination sind auch neue Formen der Partizipation an Entscheidungen und an der Führung einer Hochschule erforderlich. Selbst wenn es manchen schwer fällt, man muss sich endlich eingestehen, dass die Gruppe Hochschule aus den bereits erwähnten Gründen gescheitert ist. So wichtig und grundlegend demokratische Prinzipien für ein Staatswesen oder eine Gesellschaft auch sind, sie können nicht den primären Zweck einer Hochschule darstellen. Demokratie ist allenfalls ein abgeleitetes Ziel, das aber Wissenschaftlichkeit und höchste Qualität nicht konterkarieren darf. Und einzelne Wissenschaftsinteressen müssen sich auch in ein Gesamtinteresse fügen lassen. Sonst untergräbt ein akademischer Individualismus die kooperative Hochschulautonomie. Die Alternative liegt daher nicht in der weiteren, mehr oder weniger undifferenzierten Demokratisierung oder gar in einer Feinziselierung von Gruppenproporzen, Quoten, Paritäten und sonstige Errungenschaften der ständig organisierten nach 68er Gruppenhochschule. Andererseits wird und soll es aber auch in Zukunft nicht ohne eine Mitwirkung von Studierenden und anderen Angehörigen der Hochschule an Entscheidungen auf der verschiedenen Ebene gehen. Allerdings nicht streng nach dem Gruppenproporz auf allen Ebenen und nicht in alle Angelegenheiten, sondern nur über neue Formen und Wege der Partizipation. Nun liegt der Bereich der Partizipation in einem fast undurchdringlichen Dickicht aus kritischen Tönen freischwebender Zusammenschlüsse von Studierendenschaften, gesonderten Voten von Gewerkschaftsfunktionären und dialektischen Scharfsinnigkeiten demokratischer Wissenschaftlerbünde. Durch dieses dichte Geflecht voll Unwählbarkeiten müssen neue Wege geschlagen werden. Und die Generallinie sollte dabei folgendermaßen aussehen. Gefordert ist zunächst eine Hinwendung und sodann eine Abkehr. Eine Hinwendung zum besonderen Auftrag und dem spezifischen Charakter von Hochschule als wissenschaftliche Einrichtungen und eine Abkehr von der derzeitigen Praxis, wonach die Modalitäten der Partizipation an die Zugehörigkeit zu einer Statusgruppe geknüpft sind und in feste Paritäten eingeschlossen werden. Die Hinwendung ist erforderlich, um die Perspektiven richtig zu justieren, nämlich auf die Ableitung der Partizipation von den genuinen Aufgaben wissenschaftlicher Hochschule. Die Abkehr ihrerseits, um denjenigen die Möglichkeit zur Mitwirkung zu eröffnen, die sich verantwortlich fühle und entsprechend handele, die auf kompetente Weise Fragen beantworte und Probleme lösen könne und die von den zu klärenden Aufgaben und Dingen direkt und indirekt betroffen sind. Verantwortung, Kompetenz, Betroffenheit. Diese Kriterien sind problem- und sachbezogen. Sie sind unabhängig von jeweiligen Status der Person oder von ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe. Und gerade deswegen sind sie von besonderer Relevanz. Denn es wäre einer Illusion zu glauben, Professore sei stets und bei jeder Frage kompetent. Studierende dagegen stets und immer nur betroffen. Unterschiedliche Sachverhalte betreffen auch nicht immer dieselbe Person. Sie verlangen zudem ganz unterschiedliche Kompetenzen. Kaum aber immer denselben Gruppenproporz. Das aber heißt, wer für die zu regelnde Angelegenheit Verantwortung trägt, wer für die erforderlichen Kompetenzen was mitbringt, wer von den Folgen einer Entscheidung in mehr oder weniger direkter Weise betroffen ist, der sollte sich in einem besonderen Maße an der Willensbildung und Entscheidungsfindung beteiligen können. Dabei muss die Mitwirkung an Entscheidungen nicht zwingend an die Zugehörigkeit zu bestehenden Gremien gebunden sein. Sie kann auch in Projektgruppe und im Rahmen von speziellen Arbeitsaufträgen erfolgen. Auch müssen nicht immer dieselben Personen über jede Frage entscheiden, die in ihrem Ausschuss gelangt. Es können themenbezogen auch weitere Personen aufgenommen oder angehört oder einbezogen werden, die direkter von einer Entscheidung betroffen sind oder besondere Kenntnisse zu ihrer Beurteilung mitbringen. Darüber hinaus bieten Befragungen und empirische Erhebungen die Möglichkeit zur Partizipation, vorausgesetzt, ihre Ergebnisse werden ernst genommen und mit den erforderlichen Konsequenzen versehen. Und schließlich sind die Bereiche für studentische Mitwirkung, wie wir sie heute kennen, keineswegs erschöpft. Eine Ausweitung auf Schlichtungsverfahren in Konfliktfälle, die qualitative Überprüfung des Lehrangebots, die Erarbeitung von Studien- und Prüfungsordnungen, etc., ist nicht nur denkbar, sondern geradezu erwünscht. Weitere Verfahren und Instrumente zur Partizipation an Entscheidungsprozessen und das heißt zugleich zur Identifikation mit der eigenen Hochschule sind also denkbar. Eins machen die hier genannten Beispiele aber deutlich. Organisationsautonomie bringt Vielfalt, sie erfordert aber auch viel Fantasie. Wichtig ist jedoch der Hinweis darauf, woher diese Fantasie letztlich kommen muss, nämlich nicht von erster Linie von außen und schon gar nicht als Intervention in Form von Gesetze und Verordnungen. So gut diese auch im Einzelfall gemeint sein könne. Gefragt sind hier vielmehr die Hochschule selbst, unter dem Dach einer umfassenden Organisationsautonomie muss dort auch eine neue Organisationskultur entstehen, in der akademische Werte und Traditionen mit Prozesse und Instrumente eines modernen Wissenschaftsmanagements verzahnt werden. Dies ist keine einfache Aufgabe und schon gar nicht eine der Aufgaben, die sich von heute auf morgen erledigen lasse. Denn Veränderungen in der Kultur einer Organisation erfordern Zeit. Jetzt Reformen mit Mut und Fantasie, Universität Mannheim, ein kleiner Exkurs. Mit deutlicher Mehrheit und unter Nutzung des Hochschulgesetzes Landes Baden-Württemberg bestehenden Experimentierklausel hat der große Senat der Universität im Frühjahr 1999 eine neue Grundordnung verabschiedet und damit der Hochschule eine neue Leitungs- und Entscheidungsstruktur gegeben, einen Universitätsrat eingeführt und sich selbst sowie den Verwaltungsrat abgeschafft. Kennzeichnend für die neue Leitungs- und Entscheidungsstrukturen der Universität ist die Trennung der Zuständigkeiten, eine deutliche Reduktion der Entscheidungsinstanzen und Wege sowie die Konzentration von Kompetenzen auf die in der neuen Grundordnung vorgesehene Gremien. Durch die Einführung eines auch mit externen Mitgliedern besetzten Universitätsrats sichert sich die Hochschule zudem auswärtigen Sachverstand. Die neue Grundordnung will die Fakultäten durch zusätzliche Entscheidungskompetenzen stärken, die Planungs- und Durchführungskompetenzen des Rektorats verbessern und gleichzeitig echte Kontrollgremien schaffen. Das Ziel ist, die Ressourcen möglichst effizient einzusetzen, Flexibilität zu schaffen und Kosten sowie Entscheidungs- und Handlungsabläufe transparenter zu machen. Der Senat ist das Entscheidungsgremium in akademischen Angelegenheiten. Außerdem ist er zuständig für die Wahl und auch die Abwahl des Rektors. Alle Aufgaben des bisherigen großen Senats gehen an den Senat über. Der gewinnt durch die Reform an akademischer Kompetenz und wird zum entscheidenden Gremium in allen die Gesamtuniversität betreffende akademischen Fragen. Der Universitätsrat wiederum ist zuständig für die Genehmigung der vom Rektorat im Benehmen mit den Dekanen aufgestellten Pläne. Er kontrolliert außerdem die Wirksamkeit und die Wirtschaftlichkeit der vom Rektorat durchgeführten Maßnahmen und unterrichtet den Senat über das Ergebnis. Dem Universitätsrat gehören 13 Mitglieder an, davon 7 aus der Universität und 6 externe. Über die Zusammensetzung des Universitätsrats entscheidet der Senat. Die Mitglieder werden vom Ministerium bestellt. Der Universitätsrat ist außerdem zuständig für alle Angelegenheiten, in denen das Ministerium Kompetenzen auf die Universität überträgt. Die Genehmigung von Studien- und Prüfungsordnungen bleibt allerdings als eine akademische Angelegenheit beim Senat. Die Mitglieder des Rektorats nehmen an den Sitzungen des Universitätsrats teil, haben aber kein Stimmrecht. Denn der Universitätsrat ist ein Kontrollorgan für das Rektorat. Daher ist das Rektorat auch bei der Wahl der Mitglieder des Universitätsrats nicht stimmberechtigt. Das Rektorat besteht aus dem Rektor bis zu 3 Prorektoren und dem Kanzler. Es leitet die Universität. Seine wichtigsten Aufgaben sind die Aufstellung des jährlichen Haushaltsplans und des Strukturenentwicklungsplans sowie die Zuteilung aller Ressourcen im Rahmen dieser Pläne. Neu ist, dass die in einem Bottom-up-Prozess entstehen, nämlich in der Diskussion mit den Dekanen der Fakultäten, die zuvor ihren eigenen Haushaltsplan aufgestellt haben und damit ihre Wünsche und Schwerpunkte formuliert. Das Rektorat formuliert daraus einen realisierbaren Haushaltsplan für die gesamte Universität. Und es achtet darauf, dass die Ziele aus dem Entwicklungsplan eingehalten werden. Die Universität Mannheim erprobt in dem Zusammenhang bereits seit 2 Jahren das Instrument der Zielvereinbarung. Die Fakultäten werden weit über das übliche Maß hinaus gestärkt, denn sie entscheiden, welche Ziele sie anstreben, welche Mittel sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben und zur Erreichung ihrer Ziele benötigen, und sie verteile die zur Verfügung stehende Mittel. Damit kommt natürlich auf die Dekane ein hohes Maß von Verantwortung und auch einiges an zusätzlicher Arbeit zu. Daher wird mittelfristig der hauptamtliche Dekan angestrebt, der den derzeitigen nebenamtlichen Dekan ablösen soll. Organisationsentwicklung ist also mehr als nur die Veränderung von Strukturen. Kulturelle Veränderungen sind die Folge und die gelingen nur, wenn die Kehrseite moderner Organisationsentwicklung, nämlich eine umfassende Personalentwicklung, nicht aus dem Blickfeld gerät. In diesem Sinne ist denn auch für die Hochschule neben der Organisationsautonomie auch eine umfassende Personalautonomie zu fordern.
Die Personalreform für autonome Hochschulen. Wenn Hochschulen keine eigenständige Personalentwicklungspolitik betreiben können, bleiben die oft gezeigten Reformschritte auf halbem Wege stehen. Aber gerade im Personalbereich stellen starre Regelungen im Beamten- und Besoldungsrecht, im Tarif-, Arbeits- und Haushaltsrecht nicht nur die Leistungsfähigkeit der einzelnen Einrichtungen, sondern auch die des Wissenschaftssystems insgesamt in Frage. Hochschulen brauchen daher als wesentliches Element der Autonomie entschieden mehr Freiheit für eine eigene Personalpolitik. Wer kennt sie nicht, die Behinderungen, mit denen das Wissenschaftsmanagement täglich zu kämpfen hat? Da scheiternde Berufungen von Spitzenkräften, weil konkurrenzfähige Angebote nicht möglich sind. Gleichbehandlungsgrundsatz und Besserstellungsverbot stehen dem entgegen. Da kollidiert die Projektplanung in der Forschung mit der Laufzeit von Arbeitsverträgen leitender Mitarbeiter, weil geltende Befristungsregelungen, Vertragsverlängerungen nicht erlauben. Und da stößt der Personaltransfer zwischen Einrichtungen im öffentlich geförderten Wissenschaftsbereich und der Wirtschaft schnell an Grenzen, weil Ruhestandsregelungen noch während der aktiven Zeit den Ruhestand fördern und die Mobilität verhindern. Wer also möchte, dass Wissenschaft und Forschung unter Rahmenbedingungen stattfinden, die einer adäquaten Wahrnehmung institutioneller Aufgaben angemessen sind, der muss die Hochschulen aus jenem Bonsai-Geflecht aus öffentlichen, Beamten, Arbeits- und Tarifrecht befreien, das eng um sie liegt und vielleicht einen einheitlichen, gleichmäßigen Wuchs befördert. Dies aber doch nur en Miniatur und das ist eben viel zu wenig. Leicht ließe sich die Liste der Hindernisse im Personalbereich fortsetzen. Etwa mit dem Hindernis auf die lange Unselbstständigkeit von Nachwuchswissenschaftlern in quasi feudalen Abhängigkeitsverhältnissen, auf das hohe durchschnittliche Erstberufungsalter der Professoren und die mangelnde internationale Kompatibilität deutscher Qualifizierungsmuster und Karrierewege, welche die Attraktivität einer Tätigkeit in Wissenschaft und Forschung deutlich schmälern. Letztlich ist die Einsicht immer dieselbe. Eine umfassende Personalreform tut Not. Gefordert ist damit zweierlei. Zum einen müssen Wissenschaftler und das übrige Personal an Hochschulen so gefördert werden, dass sie ihre Fähigkeiten unter wissenschaftsadäquaten Voraussetzungen so gut wie möglich entfalten können. Dazu sind in erster Linie Qualifizierungsstrukturen und Karrierewege neu zu organisieren. Zum anderen geht es darum, die Handlungsfähigkeit der Hochschulen in personalpolitischen Angelegenheiten so zu erweitern, dass ihnen wichtige strategische Handlungsoptionen eröffnet werden. Dazu benötigen sie eine umfassende Personalautonomie auf der Grundlage eines wissenschaftsadäquaten Diensttarifrechts. Hochschulen brauchen eigene Personalstatute, sie müssen über Dienstherreneigenschaft und Tarifhoheit verfügen und damit umfassende Möglichkeiten für eine aufgabenbezogene Ausgestaltung von Arbeitsverhältnissen im Rahmen von Globalhaushalten erhalten. Leistungsbezogene Vergütungsregeln. Im Ergebnis halten Hochschulen damit Spielräume, die sie für eine aktive, an institutionellen Aufgabenprofilen und individuellen Leistungen orientierte Personalentwicklung benötigen. Dazu gehört aber auch, dass die Gehälter von Professoren, leitenden Wissenschaftlern und Verwaltungsmitarbeitern in Führungspositionen künftig in der Verantwortung der einzelnen Hochschulen als Dienstherren weitaus stärker leistungsbezogen gestaltet werden müssen. Nicht, weil damit angeblich faule Professoren wachgerüttelt werden könnten, Professoren sind ja keine Karnickel, die vorgehaltenen Möhne daherhäscheln, sondern weil sich auch an Hochschulen Leistung lohnen muss. Das hat etwas mit der Ehrlichkeit des Systems gegenüber seinen Mitgliedern, aber auch gegen sich über selbst zu tun. Denn es ist ja keineswegs so, dass es an den deutschen Hochschulen bislang keine Leistungsanreize gäbe. Nur leider gibt es die allzu oft am falschen Ort. Beispiel Nebentätigkeiten. Diese sind nicht selten attraktiver und lukrativer als der Hauptjob. Beispiel Liquidationsrecht. Hier lohnt sich Leistung wirklich. Nur leider nach dem Prinzip der Individualisierung von Gewinnen bei weitgehender Sozialisierung der Kosten. Wer davon profitiert, wird sich kaum von kleineren Zuschlägen zum Grundgehalt beirren lassen. Größere Einschnitte sind erforderlich, damit die Reform nicht im bloßen Verteilen von Sahnehäubchen stecken bleibt. Ein Schritt in die richtige Richtung wäre das einheitliche Professorenamt ohne automatische Alterszuschläge, aber mit leistungsorientierten Aufstockungen. Diese Zulagen sollten aus hochschuleigenen Mitteln Pools bezahlt werden, in denen die bisher gezahlten Zuschüsse sowie automatisch gewährten Dienstalterssteigerungen hochschulbezogen zusammenzufassen sind. Aber auch Zuschläge für die Übernahme von Leitungsfunktionen sind erforderlich. Denn die finanzielle Vergütung von Leitungsaufgaben an deutschen Hochschulen mit Zuschlägen von 124 DM ist eine hochschulpolitische wie betriebswirtschaftliche Dummheit. Und das scheint inzwischen auch jeder erkannt zu haben. Warum aber Leistungsorientierung nur für Professoren? Wie steht es zum Beispiel mit den Mitarbeitern in der Verwaltung an den Lehrstühlen? Auch hier müssen sich Einsatz und Leistungen für den Einzelnen lohnen, damit auch andere davon profitieren. Bitte ein Bad reicht da als Lockruf sicher nicht mehr aus.
Neue Strukturen der Nachwuchsqualifizierung. Eine der größten Herausforderungen aber liegt im Bereich der Nachwuchsqualifizierung. Hier geht es in erster Linie darum, Nachwuchswissenschaftlern den Sprung in die wissenschaftliche Selbstständigkeit zu einem früheren Zeitpunkt zu ermöglichen. Gerade das aber schafft die Habilitation in keiner Weise. Wo Selbstständigkeit und die Möglichkeit zur wissenschaftlichen Profilierung gefordert wären, perpetuieren sie die unwissenschaftliche Abhängigkeit. Wo der frühe und wettbewerblich orientierte Austausch mit der globalen Scientific Community als Qualitätsmerkmal gefragt wäre, verharrt sie in Validierungsritualen einer einzigen Fakultät. Weder mit den ihr eigenen Qualifizierungsstrukturen noch aufgrund ihrer qualitativen Benchmarks genügt die Habilitation daher ihrem eigentlichen Anspruch als Qualifikationsausweis, der den Zugang zu einer Universitätsprofessur regulieren soll. Daher ist sie zugunsten fach- und aufgabendifferenzierter Karrierewege abzuschaffen, für die insbesondere Assistenzprofessuren mit dem Recht und der Pflicht zu selbstständiger Forschung und Lehre sowie mit der Möglichkeit einer unbefristeten Anstellung geschaffen werden müssen. Das aber heißt, nicht mehr die Habilitation, sondern die konkrete Berufungsverfahren muss zum entscheidenden Validierungsverfahren werden, in dem die Qualifikation für die Ausübung einer Tätigkeit als Hochschullehrer überprüft und festgestellt wird. Damit sind einige Vorteile verbunden. Die Qualifikationsfeststellung wird zeitnah mit der Übernahme einer entsprechenden Stelle vorgenommen, so dass es zu einer Kongruenz von Einstellung bzw. Berufungsverfahren einerseits und Validierungsverfahren andererseits kommt. Die Validierung von Qualifizierungsleistungen erfolgt durch den akademischen Arbeitsmarkt, das heißt durch die einstellende oder berufende Fakultät und nicht mehr durch die abgebende Fakultät, wodurch mehr Wettbewerb entsteht und Hochschulen die Möglichkeit zur Profilbildung über eine aktive Personalpolitik erhalten. Die Mobilität künftiger Hochschullehrer wird gefördert. Und schließlich erfolgt die Qualifizierung im Rahmen der konkreten Berufsausübung und unter Berücksichtigung der gesamten Aufgabenspektrums von Hochschullehrern. Letztlich aber gilt, für die Übernahme von Aufgaben eines Hochschullehrers ist entscheidend, dass ein Bewerber über die entsprechenden Qualifikationen verfügt. Wo und auf welchem Wege diese Qualifikationen erworben wurden, ist eine Frage von untergeordneter Bedeutung. Neue Wege der Hochschullehrerqualifizierung, Tenure Tracks. Es sollten Wege der hochschulinternen Qualifizierung geschaffen werden, die eine wissenschaftliche Weiterqualifizierung im Rahmen der konkreten Berufsausübung ermöglichen. Hierzu ist für einen Teil des Hochschullehrernachwuchses die Schaffung von Karrierewegen mit entsprechenden Qualifikationsüberprüfungen und Leistungsbewertungen erforderlich. Dies kann im Rahmen einer Umgestaltung der derzeitigen C1, C2 und C3 Stellen erfolgen. Empfohlen wird folgendes Modell. Nach Abschluss der Promotion bewerben sich Nachwuchswissenschaftler, die sich für eine Karriere als Hochschullehrer interessieren, auf eine befristete C1, C2 Stelle mit Aufgaben, die das gesamte Aufgabenspektrum von Hochschullehrern beinhalten. und die durch die Möglichkeit zur umfassenden, berufsorientierten und eigenständigen Weiterqualifizierung und Professionalisierung bietet. Diese Qualifizierungsphase tritt an die Stelle der derzeit in den meisten Fächern üblichen Habilitation. Eine Dauerbeschäftigung auf einer C1, C2-Stelle sollte ausgeschlossen sein. Die Übernahme in ein Beschäftigungsverhältnis nach C1, C2 sollte stets mit einem Wechsel der Hochschule verbunden sein. Das heißt, promovierte Wissenschaftler, die sich als Hochschullehrer weiterqualifizieren wollen, treten nach dem IDR überdurchschnittlichen Abschluss ihrer Promotion in Konkurrenz auf dem freien akademischen Arbeitsmarkt. Sämtliche C1, C2-Stellen müssen daher öffentlich ausgeschrieben werden. Die Auswahl unter den Bewerbern erfolgt durch die anstellende Fakultät und unter Berücksichtigung der dort vorhandenen Lehr- und Forschungsschwerpunkte bzw. bestehender oder geplanter Forschungsstrukturen. Eine stellenmäßige Zuordnung zu Lehrstühlen, Professuren erfolgt nicht. Dagegen ist ein persönliches Mentorenverhältnis zu einem oder zwei Hochschullehrern, die eine Mitverantwortung für die weitere wissenschaftliche Entwicklung übernehmen, sinnvoll. Die Verpflichtung zur Mitarbeit in größeren Forschungsstrukturen oder Drittmittelprojekten kann vertraglich geregelt werden. Entsprechendes ist bei der Stellenausschreibung zu vermerken. Wissenschaftlern, die in einem Beschäftigungsverhältnis nach C1, C2 stehen, soll im Rahmen ihrer beruflichen Weiterqualifizierung die Möglichkeit geboten werden, selbstständig Forschergruppen zu leiten und eigenständige Forschungsprojekte durchzuführen. Hierzu sind ihnen entsprechende Projektmittel wie eine Grundausstattung zur Verfügung zu stellen. Vorbild hierfür sind die insgesamt recht erfolgreich arbeitenden Nachwuchsgruppen der MPG bzw. die von der DFG geförderten klinischen Forschergruppen. Gegen Ende der Laufzeit des Arbeitsverhältnisses entscheidet die Fakultät über eine Übernahme in eine befristete Anstellung nach C3, die auch zum Tragen des Titels Professor berechtigt. Dabei sind auch auswärtige Gutachter heranzuziehen. Eine unbefristete Anstellung nach C4 sollte zu einem späteren Zeitpunkt an derselben Hochschule bei entsprechender Qualifikation nicht ausgeschlossen sein. Damit sind wesentliche Grundzüge einer in organisatorischen wie professionellen, wie personellen Fragen autonomen Hochschule skizziert. Eines sollte dabei deutlich geworden sein. Der Reformbedarf auf den genannten Gebieten der Organisationsautonomie und der Personalautonomie ist mit kleinen Korrekturen am bestehenden und marginalen Veränderungen am gewohnten nicht in einer angemessenen Weise zu bewältigen. Erforderlich sind vielmehr der Mut und die Bereitschaft aller Beteiligten zur kritischen Überprüfung bestehender Gesetze und Strukturen, Ansprüche und Interessen, Besitzstände und Gewohnheiten. Dabei ist es wesentlich, dass die einzelnen Maßnahmen aufeinander abgestimmt sind und ineinander greifen, damit die mit ihnen angestrebten Veränderungen auch tatsächlich eintreten können. Worum es aber letztlich immer geht, ist die Stärkung der Hochschulen und ihrer korporativen Autonomie. Dies ist für die weitere Entwicklung entscheidend. Für die Stärkung der Wissenschaftlichkeit unserer Hochschulen, aber auch mit Blick auf eine deutlichere Differenzierung und einer größeren Vielfalt in unserem Hochschulsystem. Insofern brauchen wir entscheidungsfähige und handlungswillige Hochschulen. Wir brauchen auch wettbewerbliche Hochschulen, die für sich die jeweils besten Lösungen finden. Dann kommen wir letztlich auch der Realisierung eines Hochschulsystems ein ganzes Stück näher, das selbst als lernendes System kreativ und entwicklungsfähig ist.